ARD.
Einfach nur gut hier bei Talk ohne Schatten, einer weiteren zeitlosen Sommerfolge von Till Reiners und Moritz Neumeier. Herzlich willkommen.
It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Ja, Wahnsinn.
Guck mal, Max, sind wir direkt richtig schnell eingestiegen. Weil ich glaube auch die Leute, wir nehmen jetzt ja wirklich vorher auf.
Ne? Aber
ich glaube, der Sommer
heiß.
Wird heiß. Das ist hier noch Frühling für mich. Sommer beginnt ab dem ersten Tag, wo ich in Urlaub fahre.
Verstehe.
Vorher ist nur Frühling.
Verstehe.
Und ja, wir haben hier im Frühling teilweise 29 Grad. Ist ein schöner Frühling anscheinend.
Ist ein richtig heißer Frühling. Okay, also wenn du fährst, darf man denn sagen, ab wann du fährst? Also ab wann dürfen wir denn dann vom Sommer sprechen?
Anfang Juli, erste Juliwoche.
Ja, verstehe. Ja gut, aber Juli, August ist wirklich, ich finde so richtig, richtig Sommer, ne?
Ja.
Ist ja, also ich weiß, es gibt es eigentlich nicht mehr so richtig, ne? Aber für mich dann noch Sommerloch-Atmosphäre ist August. Da erreichst du auch niemanden.
Nee.
Da ist einfach, ist auch so, ja, ist ja August, hä? Was willst du denn? Ja, müssen wir September, können wir da mal gerne nochmal gucken.
Ja, ich glaube, dass die Wahrnehmung ist, wenn die da oben nicht arbeiten, warum soll der kleine Mann auf der Straße, warum soll er denn arbeiten?
Ja, finde ich auch. Da gibt es dann so süditalienische Verhältnisse in Deutschland. Aber ist doch heiß. Bist du irre?
Wir machen vormittags ein bisschen was und dann machen wir nachmittags, noch ein ganz bisschen was.
Oh, das finde ich so gut. Ich mag dieses August, ich mag dieses, nur in der Idee, ne? Weil haben wir ja rausgefunden, habe ich ja mittlerweile rausgefunden. Ich mag nur die Idee, ne? Wie oft ich da in Gedanken schon zum See gefahren bin, ne? Um mich da hinzulegen und das zu genießen. Weil ich mag das ja eigentlich gar nicht. Aber ich mag das Bild. Mir wird eigentlich komplett ein Foto davon reichen, dass ich mir aufhänge.
Ja. Naja, du kannst es reicht, dass man es einmal macht und dann denkt, das mache ich jetzt immer. Und dann reicht es aber, dass du dann im September merkst, du hast das kein einziges Mal gemacht, aber dann kannst du richtig. Wo soll man das hernehmen? Aber nächstes Jahr dann.
Weißt du noch, dieser endlos lange Sommer im Jahr 2023, als wir immer mit dem Rad zum See gefahren sind?
Ja.
So Sätze will ich sagen können, aber ohne es gemacht zu haben, weil ich weiß, ich mag das mit dem Fahrradfahren nicht, ich mag das mit dem See nicht, ich mag alles daran nicht, ich mag nur den Satz.
Naja, aber ich meine, du bist ja, man kann das ja behaupten.
Ja.
Also das weiß ja keiner.
Ja, stimmt.
Du bist ja nicht nonstop gefilmt.
Ich bin gerade schon wieder am See. Ja, so weit's, oder?
Ich bin hier noch im Büro eingeschlossen, weil ich was vorbereitet habe und telefoniere jetzt mit dir in der Hängematte. Ich hoffe, dass die Forellen nicht so laut klatschen bei Till, dass das hier in der Aufnahme störend wirkt.
Sag mal, Moritz, wo nimmst du eigentlich gerade auf, apropos?
Naja, ich habe bei uns zu Hause wird jetzt gerade noch gehämmert und gebohrt und deswegen habe ich nochmal hier eine Ferienwohnung.
Aber die Ferienwohnung, die ich schon kenne, oder? Weil so.
Das ist die Ferienwohnung, die wir auch mal irgendwie 2 Monate hatten, damit meine Frau hier Uni machen kann. Und haben wir hier aufgenommen. Da waren wir hier zu Hause mit Talk und
Das finde ich irgendwie ein bisschen geil, wenn man noch so parallel eine Ferienwohnung hat. Aber ihr habt da nicht gewohnt dann, oder was?
Nein, um Gottes Willen, nur gearbeitet.
Ja, verstehe.
Ja.
Ja, der Trend geht zur Zweitwohnung. Ne? News für die Besserverdiener da draußen.
Ja, ich hätte wirklich gerne ein Büro, aber naja, das will mir wohl hier keiner.
Ne?
Ja, ich hätte gerne ein Büro, aber was soll man machen?
Moritz, aber was ist denn eigentlich, pass auf, kleiner Tipp für dich. Was ist denn, wenn du ein Bürobaumhaus hast? Also da ist nur, das ist ein Baumhaus, da gibt es WLAN in dem Baumhaus, weil mehr brauchst du nicht, und dann gibt es dann einen Stuhl und einen Tisch, so,
ja,
und das war's.
Baumhaus ist mir zu nervig, aber nächstes Frühjahr.
Immer die Strickleiter hoch und dann wird
ich bestelle jetzt im Winter für den Frühling einen Bauwagen. Einen Bürobauwagen quasi.
Geil. Also deine Peter-Lustifizierung nimmt krasse Ausmaße an.
Ja, ich will also, auch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, will ich den Bauwagen von Peter-Lustig.
Du bist wirklich kurz vor, dass du am Podcast am Ende sagst: Und jetzt, Kinder, abschalten bitte. Finde ich aber sehr gut, finde ich sehr geil, finde ich sehr gut. So ein Bauwagen zum Arbeiten, das kriege ich, also dem kann ich sogar sehr viel abgewinnen, das kann ich sehr gut verstehen. Wir waren, glaube ich, beide mal im Osten, ist so eine, im Osten sei schon, aber ich glaube so, ja, ich kann es leider nicht mehr genau einkreisen, wo, aber irgendein Dorf auf dem Osten, weiß ich, war ich mal, habe ich gespielt, hast du auch mal gespielt und der Backstage waren so Bauwagen. Und da habe ich auch angeboten bekommen, dass ich da übernachten darf, so mehrere Tage oder teilweise sind da auch Leute für Monate und schreiben ihr Programm. Und das hat mir dann sehr gefallen, weil irgendwie so.
Das
irgendwie
war aber nicht im Osten. Das ist der Lutherbeker bei Kiel.
Siehst du, für mich ist das alles Osten.
Ja, ich weiß,
klassischer Osten.
Klassischer Osten.
kann sein, ja. Fand ich ziemlich gut, aber.
Wir sind heute nicht zu Hause im Lutherbäcker. Wir sind heute zu Hause in der weiblichen Historie.
Ja, das okay.
Klingt merkwürdig. Also wir haben irgendwann behauptet, ey, ja, wir hatten mal das Louis Pasteur-Jahr und dann wollten wir das Napoleon-Jahr machen und dann haben wir gesagt, das ist alles scheiße. Ja. Wir machen das jetzt hier nicht in ein ganzes Jahr, wir machen eine Folge darüber und wir machen auch mal jetzt ein bisschen Folge über so historische weibliche Charaktere, die man so nicht auf dem Schirm hat. Und wir haben gesagt, wir machen drei. Und dann habe ich zwei rausgesucht und dann habe ich die dritte gefunden. Und die dritte fand ich so interessant, dass wir jetzt ehrlich gesagt ein ganz bisschen was zu zwei Frauen machen. Da könnt ihr dann selber nachrecherchieren. Und dann werden wir uns nur mit der dritten Person befassen, weil sie eine geniale Geschichte hat. Eine geniale Geschichte.
Ist in Ordnung, Moritz. Ich bin da ganz Ohr. Du hast das vorbereitet. Ich bin einfach dein Kompagnon. Ja, wenn du... Ja, wenn es zu schwer wird, kann ich den Rucksack mal nehmen, aber ich kenne die Route nicht.
Nee, wir machen es wie The Dollop. Das ist der einzige Podcast, den ich momentan höre, wo eine Person was vorbereitet und das der anderen präsentiert. Ja. Mehr machen wir nicht. So, aber ganz kurz noch zwei Frauen, die ihr euch selber nochmal angucken könnt. Das erste ist Ada Lovelace.
Klingt richtig komisch. Zwei Frauen, die ihr euch selber nochmal angucken könnt.
Ja. Ada Lovelace hat im 19. Jahrhundert gelebt, war die Tochter von Lord Byron. Den kennt man, ne? Den Dichter. Lord Byron war ein krasser, dichter Dude. Und sie gilt als erste Erstellerin von Computerprogrammen.
Nein.
Aber sicher. Und zwar
wann ist sie geboren? Moment.
Sie ist geboren 1815.
Ich schreibe gerade, ist das klausurrelevant? Weil ich hole jetzt hier gerade meinen Laptop raus, ich schreibe gerade mit.
Das ist noch nicht klausurrelevant. Das ist quasi ein Seminar, dass man sich mal so anguckt. Und,
Moment. Also Moment, du hast jetzt viel zu viele Namen gedroppt. Das ging mir alles zu schnell. Das Gehirn lief gerade erst an.
Ada Lovelace.
Ja, okay, Ada Lovelace.
Genau.
Okay, also die würde ich schreiben Love wie Love und dann
L-A-C-E.
L-O-V-E und dann L-A-C-E, richtig?
Genau, ja.
Okay, Ada Lovelace.
Geboren 1815, gestorben 1852. Tochter von Lord Byron.
Die hat Computer, was hat die? Ja. Software entwickelt oder wie? Wie geht das? Was?
Erste Computer.
Was?
Naja. Also, sie hat zusammengearbeitet mit Charles Babbage und der hat so eine Maschine entwickelt quasi. Heißt Analytical Engine. Und das wurde zwar nie fertiggestellt, aber da konnte man quasi theoretisch diese Maschine benutzen zur Berechnung von mathematischen Tafeln. So. Aber die Feinmechanik war damals nicht weit genug. Es war so ein bisschen es war alles im Kopf. Es war so, ja, aber wenn die Maschine das könnte, dann könnte sie das berechnen. Aber wir können die Maschine nicht bauen, weil wir haben die Technik noch nicht, aber wir können das ja mal theoretisch einfach durchrechnen.
Ich verstehe.
Und dann hat sie das gemacht. Sie und auch also Charles.
Also quasi wie Leonardo da Vinci, der hat ja auch so ein paar Erfindungen so vorweggenommen. So halt.
Genau.
Und gemalt.
Und das haben die gemacht und das haben die gemacht und gemacht und gemacht und gemacht. Und dann wurde es ein bisschen vergessen, bis in die 80er, als es wiederentdeckt wurde, 1980. Und man dann gemerkt hat, oh, das war ja gar nicht dumm. Und deswegen mit ihren Berechnungen und mit denen von Charles hat man quasi das erste Computerprogramm erfunden, weil man gesagt hat, ah, okay, jetzt sind wir ja soweit, jetzt können wir den Scheiß ja bauen. Sehr interessant. Möchte ich gar nicht weiter ins Detail gehen, aber wenn ihr so Nerds seid, die sich denken, was, es gibt auch Frauen, die am Computer sind und nicht alle Scheiße, dann solltet ihr erstens euch feministisch weiterbilden, aber auch mehr lesen über Ada Lovelace. Die zweite, die ich ganz kurz vorstellen möchte.
Moment mal, Moritz, du bist zu still.
Wir haben nicht so viel Zeit. Was willst du denn schon wieder?
Ja, Moritz, doch, wir haben ehrlich gesagt, wir haben noch 52 Minuten. Also es ist wirklich, mach mal ein bisschen ruhig jetzt. Ja, ich weiß, du hast viel vorbereitet, so, aber das ist jetzt ein Problem.
Ja, aber wir packen den Namen in die Shownotes und dann kann man das googeln, wenn man das möchte.
Ja, Moritz, das ist doch Quatsch, das macht doch keine Sau. So, ich finde das toll, dass du dich jetzt mal wieder mit Wissen beschäftigst, ja? Das ist ja toll, das finde ich super. Jetzt machst du aber direkt den Fehler, weil du bist jetzt der neue Moritz, ja? Das ist jetzt Wissens-Moritz. Ja?
Ja.
Moritz, du bist jetzt der Welt zugewandt, du bist interessiert, ich weiß das, dein Gehirn dürstet danach, ja? Du bist ein kluger Typ, so, du magst das, ja? Du hast jetzt wieder, dein Gehirn hat wieder Nahrung bekommen, es blüht auf. Aber jetzt erinnere dich an den Moritz davor, ja? Stell dir als Publikum den Moritz davor vor, der nichts weiß und jetzt so mittelinteressiert ist am Geschehen und an der Welt insgesamt.
Ja, für die kommt
auch,
ja noch was. Für die ist ja die dritte
aber
Person.
Aber hätte der Moritz, Moment, Moritz, da lasse ich dich erstmal nicht so schnell aus der Zange. Da möchte ich streng sein, dann bin ich ein strenger Vater zu dir. Ja, hätte der sich gedacht, aha, das ist aber interessant, das schreibe ich mir mal auf und dann google ich das nochmal nach.
Nee, so. Das ist ja auch nicht für alle. Das ist ja wirklich nur, guck mal, heute ist die ganze Stunde hier ist über eine Frau. Und dann gibt es Leute, die sich denken, naja, aber ihr habt drei Frauen gesagt. Ich wollte jetzt eigentlich was über drei Frauen hören. Also sage ich, hier sind noch zwei Frauen. Guck sie dir selber an, du dämlicher Streber.
Okay, ist in Ordnung. Das heißt, wir haben jetzt diese zwei Serviervorschläge und dann kommt die Hauptfrau. Das ist richtig.
Ganz genau.
Okay, alles klar. Aber ich möchte trotzdem.
Dann kommt die Hauptfrau.
Serviervorschläge. Ja, ich meine das gar nicht so sexistisch, wie es jetzt klang. Also in meinem Kopf klang es besser. Sorry. So, aber ADA, ne?
ADA.
Ada heißt die, ne?
Oder Ada, oder wie auch immer man das ausspricht.
Ja, aber wie stehst du zum Namen? Ada oder Ada, Lovelace,
Name.
Klingt übrigens einfach so, ja, es klingt aber auch wie ein Pseudonym von einem Kollektiv von Männern, die so Fick-Romane schreiben, das muss man auch sagen, ne? So.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ziemlich krasser Name, muss man mal sagen.
Und wie stehst du zu da? Weil da bin ich jetzt, finde ich irgendwie ganz interessant. Ada, wie magst du den? Also als deutschen Namen jetzt, Ada.
Ehrlich gesagt mag ich den. Ich habe den so noch gar nicht gehört. Nicht Ida kennt man, ne? Ada, Edda kenne ich auch.
Genau. Ada, es ist nur das einzige Problem, was ich habe, es ist nur ein Vokal zu Adi. Ne? Und Adi ist ja nicht so gut. Das ist ja der große Name für Hitler.
Ja, das stimmt.
Aber das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört, aber vielleicht das hört man sich das auch weg über die Jahre.
Ne? Ja, es ist schon irgendwie das weibliche Pendant zu Adolf. Adolf und Ada. Das ist so ein Kinderbuch von so zwei Eichhörnchen, aber das eine Eichhörnchen will immer den ganzen Wald haben.
Und das andere will ihn niederbrennen.
Das andere sagt immer, nun lass doch. Lass doch einfach ein paar Nüsse sammeln. Und Adolf geht immer los und sagt, nein, das ist mein Baum, nein. Ja, aber das Baum ist doch für alle da.
Ja, aber wir brauchen einen neuen Lebensraum, sagt er.
Ja, wir brauchen einen neuen Lebensraum, wir brauchen noch mehr Baum. Und dann kommen die Elche und dann fängt er an, die umzu.
Wir kennen das. Wir wissen, wie es ausgeht. Das.
Sonst schöner Name. Ja, okay. Auch ein schöner Name. Ja. Fee del Mundo.
Ah, wie wird denn Fee geschrieben?
F-E, also nur mit einem E. Es sieht erstmal richtig mega.
Machen wir da irgendwas mit Apostrophen
aus?
Da? Mit hier da
Gar
oben
nicht.
Drauf?
Überhaupt nicht. F-E.
Aha, okay.
Und dann, sie hat noch einen zweiten Vornamen, Villanueva.
Ah ja.
Was ich übersetzen würde mit neues Dorf. Sie kommt von den Philippinen.
Del Mundo. Aber Del Mundo, also Del Mundo, das ist Spanisch oder Portugiesisch? Ich habe ja gar keine Ahnung, ne?
Ich bin mir nicht ganz sicher, wer da die Philippinen besetzt hat, aber ich glaube, wahrscheinlich waren es Spanier. Also Del Mundo klingt mir doch sehr Spanisch.
Okay, aber hier steht, Geschichte der Philippinen ist eine US-amerikanische Kolonie. Ah nee, aber Spanien, davor Spanien.
Davor war es Spanien, genau.
Okay,
ja,
alles
genau.
Klar.
Okay. Genau.
Es gibt philippinisches Spanisch, interessant, okay.
Genau, sie hat gelebt von 1911 bis 2011.
1911 bis 2011, wow, die ist 100 geworden.
Ja, das finde ich exakt.
Also es ist gar nicht so lange her. Das finde ich aber ganz schön, Moritz, dass du da eine Frau gesucht hast, die jetzt nicht so, vor 8000 Jahren mal gelebt hat und dann eine schöne Höhlenzeichnung hingezaubert hat, sondern wirklich eine, die hätten wir fast noch kennengelernt.
Ja, ich hatte einen Termin mit ihr, aber dann ist sie leider, konnte ich nicht.
Ja.
Naja, und dann hat die Zeit
aber
genagt,
gut, aber
bis sie dahin schied.
Ja, okay, stabiles Alter, also Fee del Mundo.
Fee del Mundo, geiler Name. Sie war Kinderärztin und sie wurde als erste asiatische Frau an der Harvard Medical School aufgenommen. Und gründete das erste Kinderkrankenhaus auf den Philippinen. So, also sie hat da quasi, sie hat zur Schule gegangen, hat da an der Universität in Manila, hat sie den Abschluss gemacht und hat die ärztliche Fachprüfung bestanden und ist dann rübergegangen, quasi nach Amerika, um da nochmal weiter zu studieren und ist als erste Frau da einfach in Harvard angenommen worden. Und dann kam der Krieg, ne?
Ja, genau, man muss ja, bei dem Alter muss man fragen, welcher, aber zweiter natürlich, ja.
Ja. Und dann ist sie zurück, kurz vor der japanischen Invasion ist sie auf die Philippinen zurück und hat dann freiwillig Kinder betreut und geheilt, die im Internierungslager für Ausländer inhaftiert waren. Und dann hat sie angefangen, Krankenhaus zu bauen später und war die erste Präsidentin der Philippine Pediatric Society. Und dann war sie die erste Frau, die 1980 zur National Scientist of the Philippines.
Also der Kinderärzte wahrscheinlich, oder?
Ja, die war einfach bei allem, was man so sagt, okay, KinderärztInnen, beziehungsweise bis dahin nur Kinderärzte in Philippinen. Und sie war die erste Frau, die eigentlich so die alles erreicht hat in den Philippinen als Kinderärztin. Mhm. Sehr interessante Geschichte auch, auf die wir nicht weiter eingehen wollen. Weil wir leider keine Zeit haben.
Gut, also sie ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Ja, interessant.
Ja, genau, sie ist, stimmt, sie ist tatsächlich 2 Monate vor ihrem 100. Geburtstag gestorben.
Genau.
August geboren, aber, November oder 3 Monate. Oh, traurig.
Ja, abgefahrene Frau, hat richtig viel durchgemacht und immer wieder so Leuten geholfen einfach. mit ihrer Ausbildung, mit ihrer Krassen.
Ja. Ja. Naja, wo können wir leider keine Zeit, weil wir müssen sprechen. So. Wir müssen sprechen über Victoria Claflin Woodhall Martin. Das ist ihr Name. Wir reden von ihr, von Victoria. So, das
ist, da müssen wir jetzt aber Victoria.
Naja, und dann? Geboren wurde sie als Victoria Claflin. 1838.
Ja, so, was muss ich mir merken, Moritz? Jetzt nicht zu viel. Das ist. Nee. Da muss ich dich aber sofort unterbrechen. Jetzt nicht zu viele Namen, bitte. Das interessiert mich alles nicht so sehr. Da bin ich.
Aber das ist auch speziell bei dir. Du bist einfach ein bisschen dumm.
Nee. Du hast immer die Schule gehasst, ja? Und so, ich auch. Ja. Ja, und jetzt bist du auf einmal, ja, bist du in der Lehrerposition und dann langweilst du mich genauso, wie dich damals die Lehrer gelangweilt haben. Und warum? Weil, und das ist nämlich der Grundfehler von Lehrern war, also ich bin gerade begeistert von einem Thema, dann ist das ja klar, dass die anderen auch begeistert sind. Das ist falsch. Ich sitze hier als mit einer, also ich bin da in einer angenehmen Podcast-Stimmung. Ich habe eine 5 von 10.
Du bist aber auch eins von diesen Kindern, ne, die, bevor ich meinen ersten Satz zu Ende gesprochen habe, anfangen, einen scheiß Vortrag darüber zu halten, wie man sie lehren sollte. Ich hätte jetzt, wenn du mich hättest aussprechen lassen, gesagt, ich rede von ihr jetzt nur als Victoria, damit du mitkommst. Das konnte ich aber nicht sagen. Weil innerhalb des ersten Satzes du hier schon angefangen hast, mit Kreiden zu werfen. Ja. Und gesagt, was du auf dem Stuhl gekippelt und meinst, nein, meine Mama hat gesagt, ich muss es nicht. Meine Mama hat gesagt, wenn ich am besten das in der Gruppe mache, dann muss ich nicht alleine sitzen. So, und dann würde ich sagen, deine Mama kann auch gerne noch mal vorbeikommen in die Klasse, damit ich ihr recht. Ein bisschen mal zeigen kann.
Okay, Moritz, stopp. So, Moritz, jetzt hör, ist okay, sehe ich ein, hast du recht, Entschuldigung, ich war kein einfaches Kind. Das merken wir hier wohl. Wir waren beide keine einfachen Kinder. Wir wollen jetzt nicht streiten. Wir wenden uns jetzt ganz. Wir stellen uns hier in den Dienst der Sache. Ich auch. Ich lebe mich hier zurück im Unterricht. Und wir reden jetzt einfach nur von Victoria. Das finde ich ja sehr gut. Aber jetzt mal zum Nachgoogeln. Ne? Victoria, einmal noch den Namen, den vollständigen Namen bitte.
Ich glaube, am besten gibt man ein Victoria Woodhull. Also W-O-O-D-H-U-L-L. Woodhull. So. Ich werde dich jetzt mit ihrer Geschichte konfrontieren und du kannst einhaken, wann immer du einhaken möchtest, weil das sind wirklich sehr viele Sachen, über die man mal reden sollte. Ja. So, Victoria wurde geboren 1838. Ja. Und wir wissen, in welcher Zeit wir uns bewegen, als das 7. von 10 Kindern. Das ist heute auch nicht mehr so, ne?
Oh, das ist
das 7. von 10 Kindern.
Ja, nee, das ist nicht mehr so. Victoria Woodhull. Oder Woodhull. Also. Nur ganz kurz, also super bekannte oder eben nicht so bekannte, leider noch nicht bekannte, aber sollte bekannt sein.
Fantastische
Frauenrechtlerin, kann man sagen, oder? Also die Überschrift ist Frauenrechtlerin, oder?
Ja, da kommen wir noch zu.
Auch und vieles andere. Okay, alles klar. Ja, okay.
Genau. Damals war das normal, 10 Kinder und sie war die 7. von 10, das ist schon echt krass.
Aber haben die überlebt dann alle? Ja.
Ja, also sind wir mal ehrlich, ne? Auf Dauer sterben da immer ein paar.
Ja, aber 19. Jahrhundert, da ging das ja so langsam los mit Waschen, ne?
Waschen.
Geil, dass wir das auf beide sagen, oder? Es war so.
Ja, aber da fängt man so an, dass man gedacht hat, naja, uns ist aufgefallen, hier, das eine Kind mit dem Waschzwang, das hat überlebt. Genau. Also vielleicht ist das Kind da was auf der Spur. Ja. Weiß man gar nicht. Ja, die Eltern waren sozial randständig, um das mal nett zu sagen.
Die waren arm.
Ne? Die waren so ein bisschen Außenseiter. Ja, was aber auch daran lag, dass die von bezahlten Wahrsagen lebten.
Ja gut, aber das ist ja jetzt erstmal nicht schlecht. Das ist ja nichts Schlechtes.
Ist erstmal nicht schlecht. Die komplette Beschreibung des Berufsfeldes ist, die Eltern, die von bezahltem Wahrsagen lebten, teilweise verbunden mit Erpressung, wurden mehrmals polizeilich wegen Erpressung, Quacksalberei oder Betreibung eines Bordells gesucht.
Okay, aber das liebe ich ja schon, dass man, ich finde, das ist aber eine gute Ausbildung für eine Frauenrechtlerin, sozusagen, oder für Feminismus zu der Zeit, weil man ja sozusagen mit der Pike aufgelernt hat, dass man sowieso außerhalb der Gesellschaft steht. Da ist man ja viel mehr, also wenn man schon mit Erpressung anfängt, dann ist ja ein gewisser Grunddruck vorhanden in einem. Da fühlt man sich ja in der Gesetzlosigkeit zu Hause.
Naja, und man liest erstmal diesen Satz, ne, was die Eltern so gemacht haben, und all das begleitet sie ihr ganzes Leben, auch bei der Frauenrechtelei und bei all den Sachen. Kommt alles nochmal wieder. Wow. Das ist wirklich interessant. Ja. Deswegen, klar, die sind sehr oft umgezogen, weil sie halt sehr oft aber auch gesucht wurden. Und das war aber der Vorteil damals in der Zeit noch. Ne? Es gab ja kein Internet oder so eine Riesenstaat, der alles weiß, sondern das war halt, oh nein, jetzt sind wir hier negativ aufgefallen, wir werden wegen Erpressung gesucht. Ja komm, dann ziehen wir jetzt 100 Kilometer weiter und dann ist die Sache auch gegessen. Also vielleicht ändern wir den Namen noch. Tada, fertig.
Wow.
Das war schon sehr praktisch, glaube ich. Mhm. Die Kinder wuchsen in einer Umgebung auf, die durch Gewalt des Vaters, ne,
ja,
wurden auch alle irgendwie verhauen damals, und ekstatische, übersinnliche Erfahrungen der selbstbewussten Mutter geprägt war.
Natürlich.
Du, da musst du auch, wenn du so eine Mutter hast, die dir nonstop irgendwelche übersinnlichen Erfahrungen hat, kommst du ja schwer gegen an. Dass du sagst, ich würde gerne Frühstück, ich würde gerne was anderes essen, und die Mutter sagt, nein, Thomas von Aquin hat mir in meinem Traum erzählt, du musst Haferbrei essen. Ja, kommst du nicht gegen an, was sollst du machen? Ja. Sie ging nur circa 3 Jahre bis zu ihrem 11. Lebensjahr in die Schule. Auch eher mit Unterbrechungen, weil die ja sehr oft umgezogen sind. Über 3 Jahre. Und für damals muss man sagen, ja, das reicht. Da kannst du das Wichtigste.
Ja.
Finde ich sehr gut. Sie musste schon im frühen Kindesalter als Hellseherin und Wahrsagerin arbeiten.
Das finde ich geil. Aber das finde ich so witzig. Aber das finde ich so lustig, irgendwie, dass du so die Mutter und Vater dann sagen, ja, übrigens, du bist jetzt hier Hellseherei. Also, ganz ehrlich, jetzt darfst du niemandem weiter sagen. Das ist jetzt wichtig. Also, das ist alles Quatsch. So,
ja.
Jetzt ist das ganz Spannende. Wie machen wir diesen Quatsch? Also, das finde ich ganz schön geil, wie man das dann so weitergibt.
Ja, aber das Problem ist, sie war halt ein Kind. Sie hat daran halt geglaubt. So, ja, also, sie haben mir gesagt, nee, wir sind Hellseher. Und sie dachte, ah, okay, wir sind Hellseher.
Ja.
Das heißt, sie hat wiederholt den Geist des antiken griechischen Redners und Staatsmannes Demosthenes, ist ihr erschienen. Und da war sie hundertprozentig überzeugt von. Und ja.
Wie hat die den aber, da hat die aber in der Schule den gelernt, ne? Also, es erscheint einem ja nur, was man vorher auch gelernt hat, ne?
Ja, ich glaube wohl, dass die Eltern den auch hier und da mal benutzt haben für ihre Wahrsagerei. Mhm. Und irgendwann die Tochter aber meint, war, ja, das ist, nee, das ist
bei mir auch. Ja, den habe ich
das
auch.
Das ist so, ich bin, ja, genau, den kenne ich ja. Ja, das ist kein Quatsch.
Ah, das ist aber aus, also wirklich, also toll. Da muss ich jetzt schon sagen, das ist ja einfach ein Umfeld, da kann ja nur was Gutes draus werden.
Ja, aber natürlich hat sie ein bisschen genervt, immer umzuziehen und so arm zu sein. Deswegen hat sie sich gedacht, so, wie entkommt man dem? Wie kriegt man Geld, wenn man jetzt nicht gerade arbeiten will oder nur arbeiten will? Heiraten.
Ach so, ja.
Klar.
Ja.
Du heiratest einen Arzt. Und zwar mit 15. Mit 15 heirateten sie einen Arzt, und zwar Canning Woodhull.
Ja.
Ne, den Namen hat sie bis zum Ende behalten. Ja, das war ihr erster Mann.
Okay, super. Ja. Also Canning,
wo
also Victoria heiratet Canning. Den hat sie gefunden im Chor. Nee, warte, darf ich nochmal raten?
Ja.
Im Puff. Nee.
Nee, ja, nee. Sie,
ah,
er war ihr Kunde.
Wie? Ja, nee. Also Moment, was ist denn so
nee,
ähnlich?
Nee, also noch, nee, sie war nicht im Puff. Also sie hat ja nicht im Puff gearbeitet, aber nee, sie war halt, sie hat ihm halt die Zukunft gesagt.
Ach so, natürlich. Sie hat ihm die Zukunft gesagt.
Wahrsagerin.
Ja, klar. Ah, pfiffig. Da hat die gesagt, ich sehe, wir kommen zusammen. Das sehe ich gerade.
Ja, genau. Ja, und er hat dann irgendwie gemerkt, naja, bevor ich jetzt hier jeden Donnerstag Geld ausgebe und immer zu dieser Wahrsagerin gehe, vielleicht heirate ich sie einfach und dann kann sie mir das einfach jeden Tag sagen.
Kostenlos ist das dann. Ja.
Ja,
ja, super.
So, haben sie ziemlich schnell 2 Kinder gemacht. Den Sohn Byron, geistig behindert, und die Tochter Zulu Maud.
Ja.
Fantastischer Name.
Ja, Zulu, ja, wahnsinniger Name.
Fantastisch.
Okay. Na gut, aber müssen wir uns die auch merken, die Kinder?
Nö, ja, Zulu kann man sich merken, den Namen kann man sich gut merken, aber die taucht immer mal wieder auf und am Ende erbt sie alles, aber das ist, mehr ist auch nicht eigentlich.
Okay,
also
gut.
Mehr ist jetzt nicht wichtig.
Ich merke mir jetzt erstmal Victoria nur weiterhin.
Ja.
Bei mir auf dem Zettel, ne, für die Klausur steht jetzt erstmal nur Victoria, Wahrsagerin. Gut.
Ja, Victoria hatte ja diesen großen Plan mit, oh, jetzt heirate ich jemanden und dann muss ich nicht mehr arbeiten.
Mhm.
Ja, ist ein bisschen kurz gedacht, weil dann kam ziemlich schnell raus, naja, dieser Woodhull, der Canning, der ist ja einfach so starker Alkoholiker, der macht gar nichts mehr in ärztlicher Hinsicht. Das heißt, der hat eigentlich den ganzen Tag nur gesoffen und zack, sie musste die komplette Familie versorgen.
Ach, scheiße. Also der, weil eigentlich denkt man, eine gute Partie, voll in die Scheiße gegriffen. Aber es ist natürlich
voll.
Auch ein Arzt, der ja, wahrscheinlich, der war wahrscheinlich wesentlich älter, ne? So, also
5 bis 10 bis 20
Jahre älter. Der, wenn der jetzt sich denkt, ich heirate eine 15-jährige Wahrsagerin, ne? Da ist man ja jetzt so rein von außen, wenn man das nur mal hört, ne?
Ja.
Dann weiß man ja schon, so ganz dicht kann er nicht sein.
Nee.
Vielleicht.
Der ist jetzt, nee. Nee, dem war auch ziemlich viel alles egal, Hauptsache genug zu saufen ist da.
Ja, okay.
Da war ein bisschen das Problem.
Sag mal, wir befinden uns in den USA, ja?
Ja, in den USA. Wir befinden uns in den USA.
Okay, alles klar. Gut.
So, weil sie ja nun jetzt nicht wirklich, also jetzt mit dem Wahrsagen kam nicht genug Geld rein, deswegen wurde sie Schauspielerin. Und das war jetzt, sag ich mal, ein Gewerbe, das zu der Zeit, das war jetzt nicht groß anerkannt. Also es ist jetzt nicht wie heute, da gab es jetzt nicht Hollywood, sondern du warst halt Schauspielerin.
Gab's noch nicht.
Als Frau hieß das, naja, meistens machst du so sexuell stimulierende Vorführungen, hat man gesagt. Also du, ja, Table Dance, am Ende ist es Table Dance oder halt Prostitution. Mhm. So.
Also es ist gar nicht Schauspiel dann, ne?
Nee.
Muss man aber auch sagen.
Naja, es ist eine Bühne. Also so weit würde ich schon gehen, aber da ist jetzt wenig Charakter. Also das ist wirklich...
Naja gut, naja, es ist ja Schauspiel im Sinne von, also man schauspielt ja dann schon, dass einem das gefällt und dass man da, also es ist schon eine Performance.
Ja klar, irgendwie also du
so,
kannst
das
auch,
schon natürlich,
es gibt
aber jetzt nicht...
kein Oscar für Pornos, ja. Aber ja, am Ende...
Doch, gibt's auch.
Klar, du spielst da auch einen Klempner.
Doch, es gibt auch einen Oscar für Pornos, aber der heißt halt nicht, also Oscar halt.
Der heißt
also
dann
man
anders.
Merkt dann schnell, dass es was an, dass es anders ja, ist hier. Ja.
So, irgendwann, gut, irgendwann okay. Hat sie gemerkt, alles scheiße mit dem Geld und sowas. Ist sie zurückgezogen zu ihren Eltern in die Nähe, hat sich scheiden lassen im Alter von 26. Hat gesagt,
endlich. Boah, elf Jahre wirklich. Hat sie das ausgehalten.
Ja,
scheiße.
Elf fucking Jahre. Und hat sich dann
aber
gedacht,
damals war das ja eine ganz andere Nummer. Sich scheiden lassen war ein Act. Und ist eigentlich eine, das, allein das war schon ein feministischer Akt damals wahrscheinlich. Oder sich scheiden zu lassen von einem Mann in diesem Zeitalter.
Ja, also es ging, aber du wurdest dann auch nicht mehr besonders gut angeguckt. Also dann war halt, du bist halt geschieden.
Ja,
das, dann bist du erstmal unten durch, so. So.
Ja.
Und da hat sie sich gedacht, das mit dem Schauspiel ist auch scheiße. Ich gehe in meinen alten Beruf, ich werde Geistheilerin. Ich glaube, das ist das, was ich werden sollte.
Ja, also heilt die Geister oder, Moment.
Nee, also die heilt, aber mit der Hilfe von Geistern.
Ah, ich verstehe. Okay, also ich dachte, dass dann so ein Geist kommt und sagt, mit so einer großen Kugel am Bein und sagt, oh, ich habe mir den Kopf gestoßen. Und dann heilt die den. Weil richtig schlechte Kundschaft, weil die zahlen ja dann auch mit Geistergeld. Das wäre gar nicht
schlecht.
Gut gewesen.
Ja. Oh, nee, sie wird dann magnetische Heilerin.
Gut. Also, sie macht ja wieder das.
Ja, magnetische Heilerin ist ein Riesending. Also es gab damals, wenn man sagen, ich würde mal sagen, ungefähr 75% der damaligen Medizin war einfach Charlatanerie. Ne? Man kennt das aus diesen ganzen Filmen und aus diesen ganzen Büchern. Das sind dann so Leute, die so eigene Salben und so Cremes und so Medizin verkaufen, die einfach Bullshit ist. Und dann hat man gemerkt, es gibt Magnete, da haben Leute richtig Respekt vor. Okay, jetzt werden wir magnetische Heiler. Dass du sagst, tut dein Bein weh. Ja, tu weh den Magneten ran. Kostet nur $500. Und dann
ja, ich muss aber sagen, ne, Moritz,
ja.
Ganz kurzer Einschub mal zum Thema Magnete, weil ich brauche jetzt auch gerade mal eine kurze Pause. Das ist jetzt meine Aufmerksamkeit ist mal wieder im Keller gerade. Ja, du hast dir nicht den leichtesten Schüler ausgesucht.
Ja.
Was soll ich sagen? Mich hat das auch immer wahnsinnig fasziniert und es fasziniert mich bis heute, Magnete.
Ja.
Weil die ja. Ich sag dir auch warum, das klingt jetzt ein bisschen dumm, aber ich meine, klug zu wirken habe ich hier schon lange ausgegeben. Ne? Ich finde das so krass, dass sie immer, also das wirkt für mich wie eine unendliche Kraft.
Mhm.
Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das finde ich irgendwie extrem faszinierend. Also der hält ja die ganze Zeit am Kühlschrank.
Ja.
Der, weißt du, das ist wie
ein Zauberding.
Ich frage mich auch, ist es irgendwie ein Zauber? Also ich frage mich auch immer, jetzt, Achtung, es wird noch dümmer, keine Sorge. Weil Physiker würden jetzt schon ausraten. Also ich kriege hier auf jeden Fall Zuschriften. Mhm. Ja, das ist sehr klar. Also ich frage mich dann auch immer, warum kann man aus dieser Kraft, also es gibt ja eine Kraft von Magneten aus.
Ja.
Also du weißt, was ich meine, ne? Das gibt es ja wirklich. Also zum Beispiel, wenn du es ist doch auch so, wenn du einen Propeller hast aus Metall und du hast einen großen Magneten, dann dreht er sich doch, oder nicht?
Der dreht sich was? Der Propeller dreht sich.
Oder nicht? Ah nee, der dreht sich eben nicht.
Nee, der wird ja angezogen dann.
Ja, okay, aber dann braucht man Elektromagneten. Weil wenn man zwei Magneten, das ist gar nicht so dumm, wirklich, ich glaube wirklich nicht. Wenn du jetzt zwei Magneten hast und die stellst du sozusagen um einen Propeller rum, ja?
Ja.
Und du machst immer den einen an und dann im Wechsel den anderen an, dann dreht sich der Propeller, oder nicht?
Du willst darauf hinaus, dass man eigentlich dann, wenn das so wäre, man könnte eine magnetische Turbine bauen, mit der man Energie erzeugen könnte.
Ja.
Dann gibt es diese zwei Möglichkeiten.
So, warum ist da noch nicht drauf?
Genau.
Ich weiß, wenn du jetzt hier bei Talk ohne Gast auf die Idee kämest,
wie man mit Magnetismus Energie erzeugen könnte, die dann kostenlos und sauber ist, und du wärst der Erste, der darauf gekommen ist, das wäre, ich glaube nicht.
Genau. Ja, Moritz, du musst dir keine Sorgen machen, den Gedanken habe ich natürlich auch alle. Ich denke mir immer, alles, was ich denke, wird irgendwer Klügeres schon mal gedacht haben, durchgedacht haben und sagen, nee, ist nicht so. Das ist mir schon klar.
Aber
ich habe immer noch die große Staune-Augen eines Dreijährigen, wenn ich die Welt betrachte. So, und da staune ich halt immer noch darüber, also dass ein Magnet einfach unendlich Kraft hat, sozusagen an Dingen zu haften. Und aber nicht mit einer Klebrigkeit, sondern mit diesem Magnetismus-Ding. Ja. Das finde ich schon sehr faszinierend. Oder? Hast du nicht auch also damals im Physikunterricht hat man noch Magnete kennengelernt, man hat sich gedacht, abgefahren, stimmt ja, wie crazy.
Ja, ich sag mal, deine Meinung, dein Staunen, deine Faszination wären sehr gut angekommen, 1864.
Ja. Ich bin, ja, dann bin ich, mein Gott, okay, dann bin ich halt 200 Jahre zu spät geboren worden.
Weil das war die, nein, weil das war die grundlegende Meinung, dass man gedacht hat, ja, aber, also, weil jetzt, also, wir haben keine Ahnung, wie Magnete funktionieren, wenn man ehrlich ist. Und damals hatte man nicht nur keine Ahnung, wie Magnete funktionieren, sondern das war ein scheiß Zauberding.
Ist ja auch so. Ich finde das immer noch zauberhaft.
Da hast du bist Leuten begegnet, die haben noch nie davon gehört. Da hast du gesagt, komm mal hier, ein Stück Metall. Das schmeiße ich an das Stück Metall. Und dann ist das da. Und dann kann ich es wieder abnehmen. Und Leute dachten sich, what? Insane.
Moritz, ganz kurz, ne? Aber also aus Magnetperspektive, ne?
Ja.
Auch, muss man sagen, die Karriere des Magneten, ne? Ist ja wirklich steil bergab gegangen, ne? Das war mal, vor 150 Jahren waren die Magneten mega fame. Ja. Heute an jedem fucking Kühlschrank. Ja. Ey, das hast du dir auch nicht träumen lassen, ne?
Ja, Sellout, ne? Das ist dann einfach ein Ausverkauf.
Echt, absolut. Ja. Ey, stimmt. Die Magneten haben sich verkauft. Ja. Die haben zu viel, die haben zu schnell das große Geld gesehen. Okay, so jetzt kann ich weitermachen.
So, Victoria wird also magnetische Heilerin und Wahrsagerin und macht sich in St. Louis, ist immer ein geiler Stadtname, ne? Weiß ja nicht warum, aber St. Louis klingt immer geil. Ja. Macht sie sich selbstständig und begegnet dem verheirateten, gebildeten und, Obacht Victoria, ehemals gut situierten Bürger, Oberst James Harvey Blood.
Ja.
Ja, muss man sagen, also ist gut, dass er mal Geld hatte, aber ja, ja, wieder ein Griff ins Klo, wenn man ehrlich ist. Jetzt rein. Ja,
rein finanziell.
Rein finanziell jetzt. So. Die werden also ein Paar und denken sich, weißt du was?
Herr Moritz.
Ja.
Aber du musst mir jetzt hier mal ein bisschen nochmal eine Möhre vor die Nase halten. Ja. Also, warum ist die, weil bisher ist das jetzt ja irgendwie ganz illustre Person meinetwegen, also ganz interessant, was sie so für Lebensweg hat, aber warum. Ist es jetzt, also da kommt jetzt noch nicht die Sache, wofür ich sie kennen sollte, habe ich das Gefühl. Kannst du da schon mal einen kleinen Ausblick geben? Was ist, wofür ist die Frau dann berühmt geworden?
Naja, sie war die erste, ja, sie war die erste Frau, die sich als Präsidentin beworben hat, zum Beispiel.
So, das ist, da bin ich doch die erste Frau, die sich als Präsidentin beworben hat, da bin ich doch gleich wieder ganz Ohr.
Ja.
Okay. Das war die, oder
du,
was?
Glaub mir, ich kürze hier schon sehr viel ab, weil ich weiß, dass da verliere ich dich hier völlig.
Moritz, ich habe das Gefühl, ich bin deine Strafe. Ich bin die Strafe für dich, für all das, was du Lehrerinnen und Lehrern angetan hast. Kriegst jetzt von in meiner Person kriegst du es jetzt wieder.
Ja, wir streichen. Die fahren mit dem Planwagen los. Das lasse ich schon alles aus. So, die heiraten. So, machen wir alles ganz kurz. Die beiden heiraten. Ja, also
gut.
Victoria heiratet James Blood. Ne? So wie Blut.
Ja. Ich verstehe, also wie hier, Blunt, wie James Blunt.
Nee, wie Blood.
Nur mit
einem anderen
Blood,
Nachnamen.
Aber genau. Nur mit anderen Nachnamen, aber fast so. Okay, verstehe.
Ja.
So. Yeah, beautiful. Okay.
Das Ding ist, und das war damals ein Ding, ne? Die mussten halt ziemlich weit reisen, weil die mussten woanders hinfahren, nämlich dahin, wo sich auch geschiedene Leute nochmal neu heiraten, die dürfen nochmal neu heiraten. Das, in ganz vielen Orten in den USA durftest du das nicht.
Ach,
bist du geschieden? Ja, Chance vorbei. Danke.
War das, hieß es zufällig Berlin?
ja, das hieß, es war Berlin in Kalifornien, tatsächlich.
Gibt's ja wirklich, ne?
Gibt es
in Berlin in
USA, Berlin.
Ne?
Es gibt einige Berlins, ja. So, jetzt, sie hat auch den Namen angenommen, also den Namen Blood, den Nachnamen.
Ja.
Weil, naja, das passte sehr gut zu ihrem Job, ne? Sie war ja immer noch Heilerin und spirituelle Beraterin. Und wenn du dann Blood heißt, das ist natürlich ein ganz geiler Name.
Ja, stimmt, ist gut.
So, jetzt.
Victoria ist auch ein guter Name.
Und jetzt, jetzt fängt's an. 2 Jahre später lassen sie sich scheiden. Warum? Weil sie gesagt haben, wir haben jetzt ein bisschen geguckt, ne? Wir wollen dieses ganze Zweierbeziehung, das ist gar nicht unser Ding. Mhm. Was wir wollen, ist freie Liebe.
Ach geil, aber das wollten beide, oder was?
Das war damals, das war insane damals.
Ah, interessant. Und das wollte er auch, oder was? Das war auch okay für ihn, okay.
Das war okay für ihn. Wir haben beide gesagt, ja, pass auf, wir wollen das jetzt, so.
Aber das war dann wirklich, da waren die in Berlin aber. Das ist, also ich glaube, immer wer der Ort
war.
Die waren
quasi in Berlin. Ja. In Berlin, Kalifornien. Und das macht sie zusammen und da kommt Familie zurück. Ihre jüngere Schwester Tennessee, die kommt dazu und wohnt da auch noch mit. Das finden die Leute halt völlig abgefuckt. Jetzt wohnen die da zusammen, irgendwelche Männer, irgendwelche Frauen, teilweise noch eine Schwester dabei. Oh, furchtbar, merkwürdig.
So. Also es war eine Kommune. Sie hat einfach die erste Kommune quasi gemacht.
Ja, nicht
so, ne?
Die erste, aber ja. Hat eine Kommune aufgebaut.
Eine der ersten.
Das war für die Leute,
ist
bekloppt geworden. Und dann haben die nicht mal vernünftige Jobs gehabt, ne?
Ja.
Also tatsächlich, da gibt's um Prostitution, spiritistische Angebote. Also die sind immer noch am Gespenster deuten. Das hat sie nie losgelassen. Das fanden die richtig geil. Und das machen die jetzt aber als Wohngemeinschaft.
Das hat sie nie losgelassen. Ja.
1868 ziehen sie nach New York City. Okay?
So.
So.
Das kenne ich doch.
Während der,
das muss man sagen, da ist sie aber einmal durch die ganze USA gereist.
Ja,
die ist
da hin und her, mit einem Planwagen, ohne Planwagen, St. Louis, dann zurück nach New
Wahnsinn.
York.
Wahnsinn, also mit einem Planwagen kann ich mir vorstellen, das dauert ja wahrscheinlich so direkt mal einen Monat oder so.
So, aber New York ist der Place to be. So, und jetzt fängt es nämlich da, jetzt geht's da so richtig los. Sie, also Blatt ist, also ihr Mann ist Zeitungsredakteur. Wird da Zeitungsredakteur und die denken sich, ja gut, was machen wir denn? Naja, vielleicht nehmen wir ein bisschen Kontakt auf zur Prostitutionsszene so und arbeiten für die. Das heißt, ja, die gehen von Bordell zu Bordell und beraten die Prostituierten da spirituell. Nicht nur, sie geben auch Essigschwämme zur Verhütung, aber vor allem machen sie so, naja, ja, du Mensch, geht's dir nicht so gut? Vielleicht liegt das daran.
Wie fühlst du dich
ja,
denn?
Ja, vielleicht liegt das daran.
Aber es war ein bisschen wie Seelsorge.
Ja,
wahrscheinlich,
ein bisschen
oder?
Wie Seelsorge, aber immer ein bisschen gemixt mit. Das sind die Geister, die dich heimsuchen. Ja. Die können wir vertreiben. Bis sie eine andere Chance wittert und sich denkt, naja, in Geistern ist nicht viel Geld, ne? In anderen Sachen schon. Sie findet nämlich,
Moment mal, aber Moritz, ich finde das erstmal ganz schön, dass sie dann so sich denkt, wie wenn wir in eine andere Stadt kommen und denken, hey, wie ist denn da so die Open-Mic-Szene?
Genau.
Ja, dass sie sich denkt, ja, also, wo sind denn hier die Prostituierten? Ja. Also gehe ich erstmal zu denen. So eine klassische Anlaufstelle erstmal. Und jetzt muss ich, aber eine Nachfrage habe ich noch, bevor du sagst, weil ich finde es interessant, der Mann ist Redakteur jetzt aber mittlerweile. Das ist,
muss man ein bisschen anders, also heute gibt es dann so die ganzen Zeitungen, ne? Und damals gab es einfach, hat einfach jede dritte Sauer da irgendeine Zeitung rausgebracht und dann warst du dann Redakteur. Da, wenn du da irgendwie der Meinung bist, na gut,
verstehe.
Also ich habe noch keine Zeitung gefunden zu Geisterbeschwörungen im Brennnesselbeet, ja, dann mache ich halt die Brennnessel Week auf. Damals war Zeitung noch nicht so richtig. Du hast ein bisschen Geld gehabt, hast du eine Zeitung gedruckt und fertig. Das war ein guter Move mit den Bordellen, denn jetzt nimmt sie Kontakt auf und befreundet sich an mit einer Betreiberin eines Edelbordells für Spitzenpolitiker und führende Unternehmer.
Ah.
Das heißt, es gibt ein extra Bordell, wo man sagt, naja, wenn du was auf dich hältst,
ja.
Ne, wenn du reich bist und Macht hast, ja, dann gehst du ja dahin.
Ah, das ist geil. Das ist eigentlich so einer der wenigen Moves, die du machen kannst sozusagen, um so in der damaligen Zeit so von der Underclass in die Upperclass sehr schnell zu gelangen, den Lift zu nehmen, ist natürlich über Prostitution.
Ja, und jetzt pass auf.
Ja.
Frauen durften damals nicht Börsengeschäfte tätigen. Es war verboten für Frauen, an der Börse zu spekulieren. Das heißt, diese ganzen reichen Unternehmer sind da hingekommen, und haben all ihre Sorgen und ihre Pläne und ihr Wissen, haben das den Prostituierten erzählt, ihren Liebhaberinnen.
Ja,
weil
klar.
Du kannst ja mit der Konkurrenz kannst nicht reden. Ne? Zu Hause will das niemand hören. Naja, aber ich bin ja jetzt.
Du darfst mit niemandem
reden. Ich bin ja dreimal die Woche, bin ich hier mit Angel hier im Bett, dann erzähle ich ihr ein bisschen was. So. Und die sind dann einfach zu Woodhall gegangen, hier zu Victoria, und haben gesagt: Ey, pass auf, gib mir ein bisschen Geld, dann sage ich dir mal, was der so vorhat, was so sein Plan ist an der Börse. Das heißt, sie wusste alles von allen Börsenleuten da und die ganzen Informationen flossen also zu ihr.
Aber das muss man sagen, das war offenbar eine okay gebildete, also für die damalige Zeit zumindest,
sehr gewieft,
aber irgendwie sehr, sehr smarte Frau, ne? Sehr intelligente Frau.
Ja.
Also auch mit wie viel Eifer, weil du liest jetzt so viele Fakten vor, aber ich glaube, es geht ja auch ein bisschen darum sozusagen, da so eine Person kennenzulernen und warum ist es eigentlich so spannend. Und man muss sagen, die hat ja, also was ich so gerade so merke, ist so, weil du da so viele Sachen, weil es einfach so viele Stationen gibt in ihrem Leben. Es gab immer wieder den Moment, wo sie sagte, ja, nee, das war nichts, weiter geht's.
Genau.
Also sie hat ja eine unfassbare Energie gehabt.
Ja. Und sammelt aber auf diesem Weg all das, was wichtig ist für jetzt in New York. Also im Grunde genommen ist sie jetzt jahrelang ist sie rumgefahren, hat hier ein Kind gemacht, da ein Kind gemacht, mit Leuten rumgehangen, hat sich in Bordellen rumgetrieben, hat sehr viel über Spiritualität kennengelernt, hat das perfektioniert. Also für mich so zu tun, ihrer Meinung nach wirklich mit Geistern zu reden, mit Magnetismus zu heilen. Ist ja egal, ob das jetzt für mich Scharlatanerie ist, sie muss ja einfach nur überzeugend damit sein. Das hat sie 20 Jahre lang geübt. Und jetzt kann sie es.
Genau. Und ich habe aber auch bei sowas manchmal das Gefühl, dass, also jetzt zumindest auch in der Zeit, dass sozusagen, wenn man irgendwie Spaß am Denken hat und intelligent ist, aber irgendwie Schulbildung oder irgendwie formale Bildung, das, was wir heute so kennen als formale Bildung, wenn das nicht da ist, dann sucht man sich halt selber so Sachen.
Ja.
Und das war dann wahrscheinlich Spiritualität. Es gab sozusagen kein anderes Bildungsangebot außer dem. Und dann hat man einfach das genommen.
Ja.
Dann hat sie sich einfach da ihre eigenen Sachen so zusammengebaut.
Ja.
Ja.
Sagt dir der Name Cornelius Vanderbilt was?
Nee.
Ein riesiger Eisenbahnunternehmer. Multimillionär. Ah, ja, und Multimillionär, okay. Ja. Nicht Multimillionär heute, sondern gut. Damals Multimillionär. So, und ja. Der hängt auch in diesem Bordell rum und den kennt die Len, lernt die kennen. Und er mag die sehr und machte dann also die Schwester Tennessee, macht sie zu seiner Heilerin und Geliebten und Victoria zu seiner hellsehenden Finanzberaterin. Mit diesen ganzen Informationen, ja. Die nämlich zusammentragen aus diesem Bordell, gehen die zu ihm und sagen, oder
er kann sie offenbar hell sehen.
Also geht zu Blatt, ihr dem Mann und zu Vanderbilt und sagt, also ich darf jetzt nicht handeln, aber ich habe die Information. Dann nehmen die beiden Männer das mit an die Börse, verdienen Schweine viel Geld und geben den Frauen einen Prozentsatz vom Gewinn.
Verstehe. Ja, das ist ja geil. Also sie war quasi so die erste Finanzberaterin. So. Dadurch, dass sie Insiderwissen hatte.
Genau, aber sie macht das, sie gibt dann nicht das Insiderwissen weiter. Was sie ist in dem Bordell und jemand erzählt ihr, ja hier, er setzt jetzt hier auf, da ist nächste Woche so ein riesen, weiß ich nicht, Ölsteig nächste Woche. Das hört Victoria, geht zu diesem Multimillionär und sagt, der Geist von Napoleon spricht zu mir. Er sagt, nächste Woche steigt das Öl. Cornelius Vanderbilt geht an die Börse, setzt auf Öl, verdient Schweine viel Geld und denkt sich, die Frau ist genial. Die Frau kann mit Geistern reden. Die Frau ist der King.
Aber interessant, dass sie noch diesen Umweg gewählt hat. Aber eigentlich natürlich. Ganz geil von ihr, weil so kann ihr niemand einen Strick draus.
Ganz genau. So musst du halt nie sagen, naja, ich habe das im Bordell gehört, sondern nee, das war Napoleon. Ja, mit dem kann ich reden. Ja, sicher, hallo.
Ich finde das ganz spannend, dass sie sozusagen das, was die Schwäche war der damaligen Gesellschaft, nämlich, dass Frauen quasi unsichtbar waren, dass sie das so zu einer Stärke umgemodelt hat. Das ist irgendwie ganz geil, weil sie haben ja nur mit ihr geredet, weil sie wusste, die ist egal. Die ist das ist halt eine Frau, der kann ich alles erzählen, was soll die machen?
Ja. So, dann gab es einen riesen Finanzcrash, 1869, alles bricht zusammen. Aber es war vorher schon, einigen Leuten war das vorher schon klar. So, es war zum Beispiel dem großen Konkurrenten von Cornelius Vanderbilt war das klar. Und er hat eine Affäre. Ja. Und er sagt der Affäre, Alter, das bricht ja alles zusammen. Ich ziehe mein Geld da jetzt raus. Die Affäre läuft zu Victoria. Victoria geht zu Vanderbilt und sagt, oh nein, pass auf, ich setze dich in Trance und vermittel dir Ratschläge. Du musst dein Vermögen dort rausziehen. Er zieht das raus. Wow. Zwei Wochen später crasht alles zusammen. Er macht utopische Winne und gibt ihr dafür $650,000, was in der damaligen Zeit unglaublich viel Kohle ist. Weil er sagt, danke, ohne die Trance, ich wäre ja bankrott gegangen.
Ja, klar. Das ist ja mega geil. Auf einmal ist sie also dadurch, dass sie einfach so, sozusagen fast eine Spionin ist, muss man sagen, ist sie auf einmal reich. Ist auf einmal eine richtig, für die damalige Zeit, unfassbar reiche Frau.
Ja, und denkt sie, was machen wir mit dem Geld? Naja, jetzt machen wir uns selbstständig. Also macht sie mit ihrer Schwester zusammen das erste von Frauen geführte Maklerbüro an der Wall Street auf. Na, also die erste.
Was sind aber Makler wofür?
Naja, für so Börsengeschäfte.
Ah ja, okay. Börsenmarkt.
Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht sicher, ob man das auf einmal darf, weil eigentlich darf man das ja nicht, aber ich glaube, vielleicht darf man das jetzt auch als Frau.
Ja,
das weiß ich nicht. Ja. Aber sie macht es ein bisschen anders, ne? Weil sie denkt sich, naja, also alle gehen immer zu den gleichen Leuten, zu diesen reichen Leuten. Mhm. Mein Klientel ist, klar, sind irgendwie auch Männer, aber vor allem gut betuchte Frauen.
Sehr gut.
Und deswegen zieht sie dieses ganze Maklerbüro ein bisschen auf. Es ist nicht irgendwie so ein Büro, wo Leute mit Schreibtisch sitzen, sondern da ist richtig Party. Da ist Boulevardesque, da sind dann Leute mit großem Pomp und mit Kleidern und ist Party. Und
das kann ja auch schön sein. Ich habe im Puff gelernt, da war immer nett. Wieso kann das denn jetzt hier nicht auch so schön sein wie im Puff wenigstens?
Genau.
Ja, klar.
Und du denkst irgendwie, okay, ich gehe hier rein, hier geht's um Mode, ist irgendwie geil, aber ich kann auch noch $50,000 investieren. Nice.
Ja, nice.
Richtig gut.
Ja,
und da fangen die an, auch so ein bisschen mehr aufzufallen und so ein bisschen Zeichen zu setzen. Zum Beispiel, und das war damals schon Zeichen, ne? Die beiden Schwestern haben kurze Haare und männliche Kleidungsstücke tragen die. Das reicht schon aus, damit Leute denken.
Verrückt.
What? Ja. Die Schwestern betrieben in ihrem Büroraum eine Art wöchentlich tagenden politischen Salon. Deswegen zitiere ich, um dieses Wort einmal mit reinzunehmen. Ja, mit zahlreichen Journalisten.
Sie ist die Erfinderin des politischen Salons, Moritz. So muss man es doch
sie
sagen.
Sie ist die Erfinderin des politischen Salons. Wir heute noch beziehen wir
profitieren
wir uns auf
von
Victoria.
Ihr.
Ja, im Grunde genommen haben wir geklaut. Ja. Das muss man auch mal sagen.
Ja, das stimmt. Wir haben eine Frau reiche Frau beklaut.
Eine reiche Frau beklaut, die aber schon lange tot ist, deswegen ist okay.
So, also, wie ist das denn jetzt hier mit der Präsidentschaft, Moritz? Das muss jetzt mal losgehen.
Ja, pass auf, wir kommen da jetzt langsam hin. Jetzt fängt sie nämlich an und wird so sehr feministisch und äußert sich so zu Frauenfragen. Also ihre Meinung ist, können wir alles überspringen, sonst heulst du wieder, sonst weinst du wieder, weinst du wieder. Es gibt eine Frauenbewegung. So. Und da finden sie sehr interessant, andere nicht so. Sie sagt aber zum Beispiel, sie kämpft für dieses Frauenwahlrecht, das es noch nicht gab. Und ihr Argument ist, naja, in der amerikanischen Verfassung, da finden sich lediglich Aussagen über Bürgerrechte.
Ja, genau. Mhm.
So, nicht Frauenrechte, nicht Männerrechte. Und wir sind ja alle Bürger.
Ja.
Also sagt sie, naja, also wir müssen hier kein großes Frauenwahlrecht einführen. Es gibt laut Verfassung das Wahlrecht für Bürger und ich bin Bürger.
Ja.
Warum habe ich nicht das Wahlrecht? Parallel dazu, also zitiert sie sehr auf Frauenwahlrecht und redet sehr, sehr viel über freie Liebe. So. Und da sagt sie Sachen wie Ehen, die nicht auf Liebe, sondern auf sexuellem Handel beruhen, verglich sie mit der Prostitution. Es könne Prostitution in der Ehe und fairen Handel im Bordell geben. Den Ausweg zeigt die freie Liebe.
Ah ja, verstehe. Mhm.
So, das ist jetzt ein sehr kleiner, radikaler Flügel der Frauenbewegung, der irgendwie sagt, naja, Frauen sollten sexuell befreit sein. Das war jetzt damals noch kein Riesending, dass man gesagt hat, naja, vielleicht sollten Frauen auch Sex haben dürfen, wenn sie das wollen.
Ja gut, genau, aber es ist natürlich auch, sie hatte natürlich auch diese Lächerlichkeit so sehr krass vor Augen gehabt wahrscheinlich, weil einerseits wurde gesagt, oh ja, wir sind alle monogam, andererseits, naja, gibt es ja super viele Bordelle. Also Leute, vielleicht machen wir das einfach ohne Bezahlung, dann können ja alle mit allen ficken, wenn das hier offenbar erwünscht ist.
Ja. Ja, und sie, und was auch ein bisschen kritisiert wird oder wurde damals an der Zeit, ist, dass sie sagt, naja, also wir brauchen nicht für Wahlrecht kämpfen, Leute, also das steht ja schon da, da müssen wir jetzt nicht für kämpfen, da müssen wir dafür sorgen, dass diese ganzen männlichen Idioten das einsehen, aber es gibt ja größere Probleme, nämlich verantwortungslose Ehemänner, Alkoholismus und Armut, das sind größere Probleme, zu verwirklichen sei die wirtschaftliche Unabhängigkeit sowie die sexuelle Gleichstellung der Frauen. So, und soweit waren jetzt die Frauenbewegung insgesamt bis noch nicht, dass die gesagt haben, Leute, wir wollen erstmal für Frauenwahlrecht kämpfen. Niemand sagt, wir wollen hier bumsen. Ja. Also nicht, dass es auf uns zurückfällt.
Verstehe ich. Ja.
So. Ihr nächstes großes Thema, und das war damals auch noch nicht wirklich ein Thema, war Abtreibung. Ja. Damals schon meinte sie, naja, also der Schwangerschaftsabbruch beruht auf der Doppelmoral der Gesellschaft und ist Ausdruck ihrer Verderbtheit. Mhm. Öffentlich werde die Abtreibung abgelehnt, aber sie, klar, wenn du Geld hast, gehst du irgendwo hin, dass das Kind wegmachen. Warum? Das ist anscheinend nur okay, wenn du Geld hast und mächtig bist. Ansonsten nicht. Das ist ja nicht cool. Alle sollten abtreiben können. So, das sind also ihre großen Dinger. Frauenwahlrecht so ein bisschen, aber vor allem freie Liebe, sexuelle Revolution, abtreiben. Das sind ihre großen Themen.
Ja. So, jetzt wie wird sie Präsidentschaftskandidatin?
So. Sie schreibt, sie hat eine Kolumne im New York Herald mit dem Titel Thesen über Arbeit und Kapitalismus. Man merkt, sie ist ein bisschen auch sehr anarchistisch geprägt, sehr viel Kontakt zu Anarchisten. Ja. Und sie schreibt, ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mit der Bewerbung, also ja, sie bewirbt sich jetzt für die amerikanische Präsidentschaft, ne? Das hast du gerade schon gesagt. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mit der Bewerbung auf diese Stelle mehr Hohn als Enthusiasmus auslöse, aber dies ist eine Epoche der plötzlichen Veränderung und Überraschungen. Was heute absurd erscheint, wird morgen ein seriöser Aspekt sein. Das heißt, sie ist die erste Frau, die einfach sagt, weißt du was, ich kandidiere jetzt.
Ja.
Warum nicht? Hat noch nie eine Frau gemacht, naja, aber warum nicht? Ich mache das jetzt einfach. Und jetzt fängt sie an, politisch aktiv zu werden.
Also sie war die Vorgängerin von zum Beispiel Hillary Clinton.
Genau, mit ungefähr genauso viel Chancen, wenn man sich das jetzt im Nachhinein anguckt. Weil es genau wie bei Hillary Clinton in diesem Wahlkampf war halt auch, also ich glaube 80% war, ja, aber wenn sie als Frau, wie ist es, ja, da haben wir Nuklearkrieg, weil sie ihre Tage hat. Das hat sich nicht verändert, ehrlich gesagt, bei ganz vielen Männern und auch bei ganz vielen Frauen, ehrlich gesagt, nicht. Und auch damals war das absurd, darüber nachzudenken. Also natürlich wird eine Frau nicht Präsidentin, weil die Frauen dürfen sie ja nicht wählen. Also das war so völlig absurd, dass sie das gemacht hat.
Aber das ist ja auch eine Absurdität, dass die schon gewählt werden konnte, aber Frauen noch nicht wählen durften.
Ja.
Wieso war das so?
Ja, nirgendwo geschrieben stand, dass nur Männer Präsident werden dürfen.
Okay. Ja, ich verstehe.
Das war einfach so, ja klar ist das so, aber es steht ja nirgendwo festgeschrieben. Also,
wahrscheinlich war der Gedanke so absurd, dass ich gedacht habe, ja, das müssen wir nicht reinschreiben und das war die Gesetzeslücke, die sie genutzt hat.
Ja,
und
genau.
Wahrscheinlich
so ein bisschen das, was Trump gemacht hat, aber mit
mit was Schönem. Was meinst du denn, was Trump gemacht
jetzt fängt
hat?
Moment,
was meinst du denn damit?
Naja, bei Trump war ja auch ganz, es waren ja ganz viele Sachen, bei denen man dachte, ja, das kann der ja nicht machen. Der kann ja jetzt ja nicht einfach aus dem Klimavertrag aussteigen.
Ja,
das geht
verstehe.
Ja nicht. Und dann hat man gedacht, ja, natürlich kann er das. Also, der sollte das nicht machen, aber klar kann er das einfach machen. Und diese ganzen Präsidentschaft, diese 4 Jahre, haben ja irgendwie ganz viele Stellen gezeigt, wo man gemerkt hat, ah ja, also niemand hätte jemals gedacht, dass das ein Präsident macht, aber natürlich kann er das machen, wenn er das will. Es waren ja sehr viele Schwachstellen innerhalb dieser Demokratie, die ja dadurch aufgezeigt wurden. So, jetzt wird das publik, ne? Jetzt heißt es, vorher war so ein bisschen in New York, oh, Frauenrechte, Frauenrechte, jetzt geht's um eine Präsidentschaft, jetzt kriegt sie halt richtig, richtig Gegenwind. Und zwar sehr viel von Frauen. Sie hat nämlich so einen Vorschlag, sie hat nämlich eigentlich nur so öffentlich gesagt, ey, freie Liebe und so, sexuelle Revolution, das wäre doch ganz geil. Jetzt gibt's Antwort darauf, und zwar vor allem von Ehefrauen von Parlamentsabgeordneten. Mhm. Die veröffentlichen eine Gegenerklärung mit 1000 Unterschriften. Frauen, so die überwiegende öffentliche Meinung, seien moralisch höher stehend im Vergleich mit Männern und würden durch politische Betätigung entehrt. Das ist also die Logik von, naja, Frauen dürfen nicht in die Politik, weil das sind so reine Geschöpfe. Politik ist ein sehr schmutziges Business. Das sollten wir den Männern überlassen. Was am Ende nur heißt, Frauen sollten trotzdem nicht entscheiden und in die Politik gehen, aber halt von andersrum argumentiert.
Ja, verstehe.
1871, das zitiere ich noch, hält sie eine Rede zur freien Liebe. Das sind sehr schöne Worte. Ich habe das unveräußerliche, verfassungsmäßige und natürliche Recht, zu lieben, wen ich will, so lang oder kurz, wie ich kann. Und niemand von euch und kein Gesetz hat das Recht, mir das zu verbieten. Was kann schrecklicher sein für eine zerbrechliche, sensible Frau, als gezwungen zu sein, die Gegenwart eines Ungeheuers in Männergestalt zu ertragen, der das nicht anders kennt als blinde Gier, zu der oft noch das Delirium der Trunkenheit hinzukommt.
Ja, sehr gut. Können wir das so machen, Moritz?
Das war ihre bekannteste Rede.
Können wir das so machen, dass wir im Podcast dann, weil wir wollen sie ja jetzt featuren, ja? Also das ist jetzt hier nur der Auftakt, ja? Also wir sind Fan, denke ich jetzt, von ihr, absolut zu Recht. Mhm. Also geile Moves, die sie da gemacht hat, mehrfach, muss man sagen. Und da würde ich ja sagen, dass wir da ab und zu mal mit einem kleinen, also das fände ich schön, wenn du da einen kleinen Side-Fact hättest zu ihr oder mal ein Zitat, dass wir mal ab und zu so anfangen, weißt du? Dass sie da nicht in Vergessenheit gerät.
Ja, ja, ich habe da sehr viel ausgelassen, sag ich mal. Und in Anbetracht der Zeit werde ich auch nur noch kurz erzählen, wie es zu Ende geht. Und dann können Leute mehr in der Zukunft erfahren oder können das auch selber nachlesen. Sie gewinnt nicht, wie wir alle wissen, diese Präsidentschaftswahl. Das ist irgendwie klar. Sie wird Stück für Stück immer radikaler. Sie fängt auch an, immer mehr einfach Leute zu erpressen, weil sie irgendwann keinen Bock mehr hat. Und das kommt jetzt alles immer nicht so gut an. Was gut ankommt, oder was auch nicht so gut ankommt damals, aber heute ist, dass ihr Running Mate für die Vizepräsidentschaft war der afroamerikanische Abolitionist, also gegen die Sklaverei aktive und frühere Sklave Frederick Douglass, den vielleicht einige da draußen kennen.
Ja.
Ich glaube, da gab es mal Filme und Bücher drüber. Es war ein sehr berühmter ehemaliger Sklave, der sehr gegen die Sklaverei gekämpft hat. Und mit dem zusammen ist sie angetreten. Wir wissen alle, die haben natürlich nicht gewonnen. So. Und jetzt geht das, jetzt Leute hassen sie, sie wird immer radikaler, noch mehr hassen sie. Und irgendwann denkt sie sich, weißt du was, ihr seid alle scheiße, ihr habt keinen Bock mehr. Und sie nimmt ihre komplette Familie, sie trennt sich von ihrem Ehemann James Blood und geht rüber nach England, trifft da den nächsten Mann, heiratet den, wird jetzt, geht ein bisschen weg vom Spiritualismus und geht hin zu Christentum, fängt an, das zu verknüpfen, redet von Jesus, aber auch parallel noch von Geistern, kommt auch gar nicht gut an. Und dann geht sie zurück in die USA, hat ein riesiges Vermögen geerbt von ihrem letzten Ehemann, der dann irgendwann gestorben ist, und lebt zusammen mit ihrer Tochter und ihrem Sohn auf einem geerbten Landgut in Bredon Snowdon, einem Dorf 5 Kilometer von einem anderen Dorf entfernt.
Wrap it up.
Ja, warte, genau. Und baut da eine Elementarschule im Dorf auf, der Grundlage von so einer Pädagogik, also baut eine Schule. Sie tut dann sehr viel für Frauen, aber der nutzt dieses Geld, um in ihrem näheren Umfeld Frauen zu unterstützen, fördert ihre Umgebung mit technischen Neuerungen und Wohltätigkeiten. Und fängt an, sich für Psychologie zu interessieren. Aber bevor das so richtig schief geht, stirbt sie im Alter von 88 Jahren, 1927.
Sie hat dann aber noch die Einführung des Frauenwahlrechts mitbekommen.
Sie hat noch die Einführung des Frauenwahlrechts mitbekommen. Was ja nie ihr Riesenthema war, aber glaube ich schon so mit 81 nochmal da zu sitzen und zu wissen, das habe ich ja schon vor 50 Jahren gesagt, ihr Idioten. Das war wahrscheinlich ein ganz gutes Gefühl.
Also, die werden wir jetzt featuren. Sag nochmal den Namen, dass wir
Victoria Claughlin Wathole Martin. Martin war ihr letzter Mann.
Ja, also jetzt, wie nennen wir sie jetzt?
Victoria Woodhull.
Genau, das merken wir uns jetzt. Victoria Woodhull, da werden wir erste Präsidentschaftskandidatin, glühende Feministin, Anarchistin, Journalistin, Prostituierte,
Geisterbeschwörerin,
Magnetische aller Klassen. Heilerin. Ja, eine der ersten Anlageberaterinnen, alles in Personalunion.
Ja, erstes Maklerbüro, ja. Das ist fantastisch, eine fantastische Frau. Und ich habe ja, ich habe jetzt einen Bruchteil vorgelesen. Ich habe so viel über sie gelesen. Ich finde das so interessant.
Ich fände, aber gibt es auch so ein paar Zitate, dass wir dann auch manchmal so einen Podcast voranstellen können, dass wir immer mal wieder so Victoria featuren können?
Ja, der hat ziemlich Menge cooler Shit gesagt, ja.
Ja, das ist super. Ja, das ist, das finde ich sehr gut. Dann haben wir jetzt endlich unsere Galionsfigur. Es ist ja mitten im Jahr, aber wir haben es jetzt endlich gefunden.
Ja.
Die werden wir jetzt featuren, die machen wir wieder groß. Ach so, und aber ist das jetzt ein besonderes Jahr? Ist es das Victoria Woodhull-Jahr jetzt aber, ne? Das nennen wir jetzt einfach so.
Ja, es ist das Victoria Woodhull-Jahr.
Aber ist, ist irgendwas eine runde Zahl, weil das ist ja immer sehr wichtig. Also, das wäre ganz gut, wenn du das nochmal rausfindest. Also, jährt sich da.
Habe ich schon geguckt, da jährt sich jetzt nicht so.
Ja, aber irgendwas, mit einer 3 hinten hat sie doch wohl gemacht. Also, das
naja, sie ist geboren am 23. September.
Ja, aber jetzt, also,
aber sonst.
Nee, aber sie hat sie nicht irgendwie.
Du, weißt du was? Nicht. Das ist eine Hausaufgabe für die Menschen, die das hier gerade hören.
1883 irgendwas Geiles gemacht oder so.
Das ist die Aufgabe der Menschen, die das jetzt hier gerade hören, die begeistert von der Idee sind, uns einen vernünftigen Grund zu nennen, warum das das große Jahr ist. So, jetzt könnte man irgendwie sagen, naja, es ist 170 Jahre die erste Ehe von Victoria Woodhull, aber da brauchen wir irgendwas Besseres. Wir können jetzt nicht bis 1838 warten, bis das 200 Jahre her ist. Also Leute, strengt euch an, gebt mir einen Grund, sucht mir ein vernünftiges Jubiläum raus, warum dieses Jahr das Victoria Woodhull-Jahr ist.
Ja, also da bin ich mal sehr gespannt, ob sich da Leute finden, die sich denken, ja, da habe ich aber Bock drauf. Du bist ein bisschen wie, das ist wirklich, Moritz, das ist ein altes Lehrerproblem, dass sich Lehrer denken, die Schülerinnen und Schüler, die haben da so dermaßen Bock drauf. Das läuft ja wie von alleine, weil ich habe das ja jetzt 5 Jahre studiert. Also müssten die das ja auch so geil finden wie ich.
Ja, aber ich habe auch das Gleiche, was LehrerInnen meistens haben, dieses, naja, oder sie interessieren sich nicht, das ist mir scheißegal, dann fallen die halt durch. Dann müssen sie es halt nächstes Jahr nochmal lernen.
Ja, das, ja, okay, das wollen wir. Also, da war viel Klausurrelevantes dabei. Und wir sagen, also wenn ihr bestehen wollt und wenn der Kurs nicht wiederholt werden soll, weil wir können das hier gerne nochmal machen.
Ich hab das hier gespeichert.
Ja, der Moritz hat ganz viele Fakten ausgespart. Machen. Ja,
wir haben weder die Planwagenreise sind wir durchgegangen, ich habe euch nicht mal die ganzen Verästelungen im anarchistischen Bereich, das ist ja alles gar nicht gemacht hier, um Gottes Willen.
So, und wenn ihr auch wollt, dass Moritz es nicht alles vorliest, dann wäre schön, wenn ihr da euch doch mal informiert, warum ist das jetzt das Woodhull-Jahr? Also was ist, wir brauchen irgendwie, ja, und wenn es nur 175 Jahre, 165 Jahre, dass sie vor 165 Jahren irgendwas da passiert ist, ja, das wird mir ja schon reichen. Also irgendeine Jahreszahl, wo man sagen kann, das ist ja, das wird ja meistens bei den anderen auch so konstruiert, ne? Dann ist es irgendwie, dann ist wieder Schiller-Jahr, weil Schiller hat vor genau 200 Jahren in Erfurt mal da an einen Baum gepisst, dann ist das Schiller-Jahr. Also wir brauchen da irgendwie so ein leichtes Konstrukt. Ja, das wird schon vollkommen ausreichen. Sehr gut, Moritz. Dann, ich kann jetzt beruhigt schlafen und ich lege mich jetzt wieder in meine Hängematte. Du, ich muss jetzt auch zum See. Nee, beziehungsweise ich muss jetzt wieder zum See fahren, ne?
Ja, lass dich nicht von den Mücken zerstechen, ne?
Ja.
Weil du musst ja nächste Woche wieder fit sein, wenn das heißt Talk ohne Schatten, zeitlos geil.
Bis dann.
Fritz ist eine Produktion des RBB.